Ihr hört A Moment with Peter. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Das harte Kernteam bleibt dabei, die Guten sind dabei. Der liebe Alex, hallo Alex.
Hallo Daniel.
Dann, wir hätten ja den Anfang machen können, der Erik.
Der Titel heißt übrigens P-I-T-A.
Ja, das ist ein Punkt, aber das sehen die dann, wenn die auf unsere Seite von fortsetzungfolgt.net gehen. Und der Jeff, hallo Jeff.
Hallo.
Ja, und wenn ihr jetzt so flüstert, wenn ihr fragt, warum wir flüstern, Ann-Marie schläft noch, deswegen sind wir leise.
Das erinnert mich auch an die Sesamstraße mit dem, wo Krobi nah und fern erklärt. Ganz lustig. Das müssen wir mal verlinken.
Musst du es mal raussuchen, schickst du es einfach per E-Mail, dann verlinken wir das. Ja. Das ist eine geile Sache, wenn da mal so wegrennen. Das passt schon sehr gut. Also, Ann-Marie schläft, deswegen sind wir ein bisschen leiser heute vielleicht. Wir haben drei Serien rausgesucht. Zum einen 12 Monkeys. Ja, da gab es mal einen Film und jetzt gibt es eine Serie. Erik, die Frage, State of Affairs, gab es da nicht auch mal einen Film, der so ähnlich hieß?
Oh, bestimmt.
Irgendwie, also vor allem rein vom Titel her würde ich sagen, ja.
Empire State of, nee, das war ein Lied.
Ich dachte, es gab auch irgendwas Empire mit State of Affairs oder sowas. Aber egal. Und einer da, ich sag mal, man muss es mögen, aber Gallivant, man kann es mögen. Ne? Da hat sogar Ann-Marie, die im Schlaf noch das geguckt hat, ihr habt ja vielleicht den ein oder anderen, wird ja gesehen haben, wie Ann-Marie schlief. Wenn nicht, dann folgt einfach mal der Luise auf Twitter, dann findet ihr dieses wundervolle Bild und Ann-Marie fand es nett und deswegen darf ich das auch sagen. Und vielleicht verlinken wir es nochmal, wenn ich es raussuche und ansonsten seht ihr die liebreizende Ann-Marie, wie...
Sei dazu gesagt, es war tagsüber aufgenommen, ne? 14 Uhr.
Logisch, man ist ja, ne, im Stress. Also, Gallivant ist ein, es ist schon ein Musical, oder? Jeff, bloß mal kurz vorweg.
Ja, also zumindest haben Leute dran geschrieben, die Musical-Erfahrung haben an den Songsachen. Also es ist eine Serie mit Gesangseinlagen drin. Man kann es jetzt nennen, wie man will.
Genau. News gibt es erfahrungsgemäß mit Ann-Marie nicht so viele. Wir werden da gar nicht groß drauf eingehen. Es gibt eine Sache, die mich so ein bisschen, ja, nicht schockiert hat, aber die mich ein bisschen traurig gestimmt hat. Ground Floor ist nämlich cancelled worden. Also ja, nach zwei Season oder nach zwei Season ist quasi Schluss, ist ein bisschen schade, war sehr sympathischer Cast, aber ich muss zugeben, hat sich auch so, ich habe zwei, drei Folgen geguckt, so ein bisschen, der neue Lack ist so ein bisschen ab, deswegen stört's mich auch nicht ganz so. Dann, ich weiß gar nicht, wer hatte denn von euch eigentlich auf Fortsetzung folgt der Gruppe von Facebook diesen Trailer gepostet von Heroes? Da geht's nämlich jetzt demnächst
ja, das
weiter.
Ist der das auch reingeschrieben hat bei... internationalen News.
Ah, jetzt steht's drin, jetzt erst. Eben stand noch nichts drin. Dann kannst du ja ganz kurz dazu was erzählen.
Ja, Moment, heute ist ja Tag der Aufnahme, Dienstag, der 3.2. und vor zwei Tagen war ja der Super Bowl in den USA und da gab es ja naturgemäß wieder sehr, sehr viele Trailer. Die Werbeplätze sind ja auch sehr begehrt innerhalb des Super Bowls und für Filmfreaks gab es da natürlich auch sehr viel zu sehen. Kann man auf imdb.com anschauen, sich die Super Bowl Trailer, unter anderem Jurassic Park. Und es gab auch ein paar Serien, Teaser und Trailer, die dort gelaufen sind und einer davon war ein Teaser zu Heroes Reborn. Da sieht man
HRG. Für alle, die dies wissen.
Bitte?
Da sieht man HRG.
Ja, aber man sieht da so einen kleinen Typen, der da irgendwie so eine Art Polarlicht aufmacht. Dann sieht man auch wieder so eine Mondfinsternis kommen oder sowas.
Nee, das ist die Aurora Borealis, Erik.
Ist das nicht so Polarlicht?
Die ist keine Mondfinsternis, nee.
Nein, ich habe gesagt, aber ein Polarlicht.
Ja.
Das kann unser wissenschaftlicher Mitarbeiter mal im Hintergrund klären. Auf jeden Fall sieht schon sehr atmosphärisch aus, aber ich bin immer noch ein bisschen verschreckt von den letzten zwei Staffeln von Heroes. Ich weiß nicht, also da müssen sie schon echt viel tun, damit das wieder gut wird.
Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich bin gespannt drauf. Ich werde auf alle Fälle reingucken. Ich muss bis dahin zwar noch die fünfte unsägliche Staffel mir zu Ende anschauen, aber es soll halt wirklich Reborn. Viele von den Schauspielern, die bei Heroes Teil 1 dabei waren, die sind nicht mehr dabei. Reborn ist ja im Comic-Bereich relativ gang und gäbe, also dass da einfach nochmal Sachen neu belebt werden, ein bisschen anders gemacht werden und ein paar der alten Schauspieler werden dabei sein und das Grundthema wird auch das gleiche sein und wir dürfen einfach mal gespannt sein.
Ja, dann gibt es noch eine internationale News, nämlich wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, die Werdegänge der jeweiligen Lost-Schauspieler zu verfolgen. Und Josh Holloway, aka Sawyer, hat eine neue Rolle, nämlich in der Serie Colony. Das USA Network hat eine komplette Serie bestellt und bei niemand anders als bei Carlton Cuse, der ja auch bei Lost mit involviert war. Und das könnte interessant sein. Das ist so ein Alien-Drama, soll das sein, mit Josh Holloway. Viel weiß man natürlich jetzt momentan noch nicht, ne? Aber mal schauen, ja. Sarah Wayne Callis ist auch mit dabei, die kennen wir aus Prison Break zum Beispiel oder aus The Walking Dead. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Dauert jetzt noch ein Stück, bis das dann kommt und mal schauen.
Wie immer. Dann haben wir noch eine Schuld zu erfüllen, denn wir hatten ja zu Weihnachten ein kleines Gewinnspiel gemacht und beim letzten Mal irgendwie hatte ich es vergessen und dann hatten wir keine Lust mehr. Deswegen machen wir diesmal die Auslosung gleich am Anfang. Natürlich gibt es hier nur ein Glücksschwein im Team, das es ordentlich ziehen darf. Alex, ist dein Glücksschwein noch irgendwo in Reichweite, wenn...
Es steht immer parat bei jeder Sendung in der Ecke mit dem Gesicht zur Wand und wartet auf seinen Einsatz.
Das böse Glücksschwein. Dann kannst du mal random.org, ich brauche erstmal für die Mirinda Staffel 1, wir haben ja dreimal zu verlosen, drei Zahlen zwischen 17, also zwischen 1 und 17 und Jeff, ihr müsst einfach schauen, dass keine Zahl doppelt gezogen wird und ich suche dabei dann entsprechend die Kommentare dazu raus, wer gewonnen hat. So, also fangen wir an. Erste Miranda Staffel 1 geht an.
Die Nummer 17.
Gut, das ist natürlich einfach, dann einfach ganz nach unten. Der Lars, der britische Serie ist im Moment, seine Lieblingsserie ist Count Arthur Strong. Kann ich nur ihm recht geben, ist eine der britischen Serien, die ich auch gucke. Läuft, glaube ich, in der zweiten Staffel. Sehr interessant. Also, Lars, erstes Mal, herzlichen Glückwunsch. Du wirst angeschrieben, also alle Gewinner werden nochmal angeschrieben per E-Mail, insofern. Ne? So, dann zweiter Gewinner oder Gewinnerin, gibt ja auch Gewinnerinnen.
Der zweite Gewinner ist die Nummer 2.
2, 1, 2. Daniela S., die würde sich über Mirinda freuen. Bei ihnen gibt es immer Pute mit Orangensauce, serviert an Klößen oder, wenn man nicht so viel Zeit hat, auch einfach Kartoffelsalat mit Würstchen ist immer ganz gut. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ist ja de facto eigentlich, sie will Mirinda haben. Haben wir da gesagt, das soll man Essen sagen? Ich weiß gar nicht mehr, oder? Britische Serie. Na jedenfalls. Also, Mirinda, hast du gewonnen, willst du sie auch haben, passt. So, dritter Gewinner ist?
Der dritte Gewinner ist die Nummer 5.
1, 2, 3, 4, 5. Kanabi. Kennen wir die nicht? Ist das irgendwie nicht, ist das quasi so teamintern? Dürfen wir die ziehen? Naja, haben wir gewonnen. Also, Kanabi, warum sagst du eigentlich, oh? Erik?
Nein, das...
Ich habe nichts gesagt.
Okay. Doch, Erik, hast du gesagt.
Also, Lieblingsserie, britische Serie ist Misfits, kann ich unterstützen. Allerdings nur die ersten drei kann ich auch unterstützen, dann wird es ein bisschen... Sherlock und Luther passt sehr gut. Zu Weihnachten gibt es dort, da die Mutter aus Bayern stammt, Schweinebraten im Backofen gebraten und dazu gibt es Kartoffelklöße und Salat. Ein ganzes Schwein im Ofen ist auch nicht schlecht, passt sehr gut. Also, ihr könnt euch freuen, die allerersten drei bekommen Mirinda Staffel 1. So, Sarah Wiener hatten wir auch noch zu verlosen. Sarah Wiener in Asien, also Alex, ich brauche nochmal drei Nummern, fang nochmal an.
Ganz furchtbare Frau. Oh gut. So, die Nummer, die erste Nummer, die gewinnt, ist die Nummer 9.
Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Helga. Helga ist, das ist Karma. Also Helga ist ja Helge Vogt, der ist ja der Comiczeichner. Der hat uns auch das Cover-Artwork für die Weihnachtssession gemacht. Insofern ist es verdient. Helge, was hat er geschrieben? Super Podcast, muss ich öfter rein. Na gut, das lassen wir mal. Klassisch Klöße, Rotkohl und nicht ganz klassisch Tofu. Also ich weiß nicht, ob das schon da eigentlich fast disqualifiziert hat. Nee, ich muss ja. Da bei uns im Haushalt ja auch sowas lebt. Wie so ein. Übrigens, es gibt Hörer, die meiner Frau stecken, dass ich mich über Veganer lustig mache. Gar nicht, ganz böse. So, nächster.
Die nächste Nummer, der nächste Gewinner ist die Nummer 15.
Von unten 17. Ist Sebastian Berg. Der hat ja, da kriegt man ein bisschen Hunger. Also, Menü zu Weihnachten. Zanderterrine mit Lachs und Mango an Orangen Fenchelsalat. Hauptgang Seeteufel unter Tomatenkruste mit Linguini. Hauptgang Dry-Aged Rinderfilet mit Portweinjuice und getrüffelten Kartoffelkratzer. Alex, ich glaube, wir müssen uns da mal einladen.
Ja. Das hat doch irgendwo beim perfekten Dinner abgeschrieben.
Es klingt fast so. Oder er lässt kochen. Vielleicht macht James ihm das. Man weiß es nicht. Jedenfalls Sarah Wiener in Asien. So, und der letzte Gewinner, der noch einmal das Glück haben kann.
Der letzte Gewinner ist der Gewinner mit der Nummer 8.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Michael Kastner. Frohes neues Jahr euch allen. Er würde sich auch über Sarah Wiener DVD freuen. Ersten Weihnachtsfeiertag gibt es traditionell Rinderbraten mit Cretans. Nee, das wird irgendwie anders gesprochen, aber egal. Und Rotkohl. Freut mich jedenfalls drauf. So, Damit hätten wir alle gewonnen. Wie gesagt, es gibt nochmal eine Liste im Internet. Könnt ihr nochmal nachlesen, falls wir hier irgendwie zu genuschelt haben oder so. Die werden eh angeschrieben und wir würden uns dann vielleicht über das ein oder andere Foto, könnt ihr mal rückschicken, dass ihr es auch bekommen habt. Nicht, dass es heißt hier, wir würden das intern irgendwie alles eigentlich dann auf eBay verticken. So, das war's. Dann kommen wir direkt zur ersten Serie. Herzlichen Glückwunsch erst nochmal von allen.
Hey. Ach,
nee. Kleiner Hinweis. Oh, ein bisschen mehr Begeisterung hier. Kleiner Hinweis, Jeff, du hattest Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich.
Hey. Danke.
Hey.
Hast du denn vom Team, von allem was bekommen oder fehlt noch was?
Es fehlt noch, aber das soll scheinbar an der Post liegen. So
gesehen. Dann kommt zum Alex bestimmt,
oder? Ja. Lass mich raten, die Annemarie.
Ja, Annemarie, aber...
auch aus der Düsseldorfer Ecke fehlt noch. Aber gut, das ist ja alles zeitlich. Du weißt ja schon, Zeit ist relativ.
Zeit für Monkeys. Ins Ausland schicken ist halt immer so ein bisschen... Ne?
Ja, liebe Grüße sind ja auch ein großes Geschenk, von daher.
So nah und doch so fern.
Ja.
So, gut, also.
Dann kannst du dann nicht mal auf einer deiner regelmäßigen Fahrten nach Luxemburg da mal mitbringen.
Ein Geldkoffer rüber schenken.
Wenn du für die Firma unterwegs bist.
Ach, jetzt weiß ich, die ganze Welt das. Naja, egal.
Also, wenn ihr Schwarzgeld habt und das irgendwie loswerden wollt, also, ne, meldet euch bei.
Du musst natürlich aussprechen.
Bei schwarzgeld@fortsetzungvolk.net.
Jetzt wird's ja echt prekär gerade.
Wir waschen das Geld. Das ist übrigens kleine Trivia am Rande. Bei uns hier in Bad Salzungen, wir hatten ja auch Läden aufgemacht.
Haben auch eine Bank.
Von der Schiene. Ja, wir haben auch eine Bank. Wir haben sogar zwei Banker. Hatten Laden aufgemacht, zwei Läden. Nee. Also das zweimal Laden. Drei sogar. Also, dass hier Schwarzgeld gewaschen wird, ist quasi de facto mehr oder weniger also offensichtlich.
Ein Bahn-Ticketshop und eine Piepshow.
Nee. Also zweimal, ich sag jetzt mal ganz, ganz neutral, mit asiatischen Hintergrundläden aufgemacht, die innerhalb von 4 Wochen wieder zugemacht wurden. Ne? Also Ware reingesteckt, alles modernisiert, zugemacht und wie gesagt, man konnte zählen, 1, 2, 3, 4 Wochen Geldwäsche. Wieder zu und alles wieder verkauft. Also
Geldwäsche.
Naja. Die größte Geldwäsche-Institution ist in England die Fußballclubs, da ich mal so gesagt haben hier.
Ja, aber wie gesagt, genug der Vorurteile und was auch immer. Wir haben eine wahnsinnstolle Serie. Es gab einen Film, ich lese es auch noch ab, ich glaube 1995.
Grandioser Film. Also, dass du das wieder nicht weißt.
Natürlich, also, ich weiß den, ich kenne den Film, ich mag den Film auch. Ja, wobei ich mir nicht mehr ganz klar bin um das Ende, aber es geht um...
Einer der ersten Filme, der auf digitalen Trägermedium erschien.
So ist es nämlich.
Hm? Ja,
ein USB-Stick.
Nee. Was war das damals? Video-CD oder sowas?
Ja,
offiziell.
Also, jetzt könnt ihr raten, worum es geht oder ihr habt aufgepasst. 12 Monkeys. Alex, und du wirst uns mal kurz erzählen, worum es denn eigentlich geht.
Ja, absolut richtig. Also der Film, damals schon legendär mit dem Brad Pitt, das ist ja der Name meiner beiden noch nicht geborenen Söhne, werde ich auch Brad und Pitt nennen. Kleiner Insider von, wer weiß es, wo der herkommt, der Insider? Wisst ihr nicht, ne?
Nee.
Bully.
Aber ganz ehrlich, mir war eher Bruce Willis im Fokus geblieben als Brad Pitt.
Die beiden auf jeden Fall. Gut, wieder mal eine Verfilmung eines Films, eine Serienverfilmung eines Films, wo man immer ein bisschen skeptisch reinblicken darf, weil wir waren ja auch, also ich zumindest war vom Dusk Till Dawn ja auch ein bisschen enttäuscht und ich glaube, keiner hat so richtig weitergeguckt. Deswegen ist man immer so ein bisschen skeptisch, ob das was gibt oder ob das nach hinten losgeht. Vorab genommen, ich habe am Stück die ersten 3 Folgen geguckt, die verfügbar sind. Das heißt schon mal, oder das zeigt schon mal, dass das gar nicht so schlecht sein kann. Also von daher ist es schon mal ein Prädikat oder ein Daumen hoch von meiner Seite aus. Kurz, wer den Film nicht kennt, kann ich erklären, worum es vielleicht geht. Erklärt man nicht so viel, weil es, ja, wie gesagt, ich fange einfach mal an. Man springt rein in das Jahr 2043 bei der Serie und kriegt sofort erzählt, dass die ganze Welt 7 Milliarden Menschen, die Menschenbevölkerung ausgerottet ist durch einen Virus, der sich verbreitet hat und nur eine Handvoll Menschen ist irgendwie immun dagegen und hat die ganze Katastrophe überlebt und ist jetzt halt auf der Erde allein unterwegs. Wie viel weiß man nicht genau, auf jeden Fall nur eine Handvoll. Und dieser klickliche Rest versucht halt zum einen zu überleben. Das heißt, es gibt so ein Lager, das nennt sich die Plünderer, die ziehen halt plündernd durch die Welt, durch die Länder und ja, versuchen alles irgendwie an sich zu reißen. Und dann gibt es eine Gruppe Wissenschaftler, die ziemlich schlau zu sein scheinen und das Zeitreisen entdeckt haben oder ja, salonfähig gemacht haben. Nee, das heißt, das klingt doof, aber auf jeden Fall Zeit reisen können und so versuchen, eine Person durch die Zeit zurückzubringen in das Jahr, also um das Jahr 2014, 2015, um dort den Grund dieses Virusausbruches rauszufinden und dann natürlich zu verhindern, so dass die Menschheit überlebt. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund der Serie, der Story. Das ist halt auch in dem Film damals so gewesen. Eigentlich eins zu eins wirklich dieselbe Story. Wer den Film kennt, weiß auch, um was es in der Serie geht. Das ist vielleicht für manche ein bisschen ein Nachteil, weil man wirklich weiß, worum es geht. Man weiß auch so ein bisschen die Story. Obwohl, man muss sagen, bei der Serie, man kriegt relativ schnell alle Fakten präsentiert. Also ist nicht so, dass es jetzt irgendwie 5 Folgen dauert, bis man überhaupt irgendwas versteht. Also ich fand, das war so ein Punkt, der mir auch gefallen hat, dass relativ schnell die ganzen Fakten auf den Tisch lagen. Ne? Also man hat wirklich dann schnell mitbekommen, ja, Zeitreisen, ja, das Jahr 2043, ja, alle tot, einer muss zurück, der will das verhindern und so weiter und so fort. Also das ist, vielleicht ist das auch ganz so ganz gut, weil dann sind die Leute, die den Film halt kennen, nicht so angenervt, weil man halt schon weiß, worum es geht. Also es wird relativ schnell erzählt, um was es geht. So, und ja, das ist eigentlich die Handlung. Das heißt, eine Person, ein junger Mann, wird zurückgeschickt in der Zeit, also nicht für immer, sondern immer nur so abschnittsweise und sucht dort halt den Grund des Virus, warum der Virus ausgebrochen ist und trifft dort auf eine junge Wissenschaftlerin, eine junge blonde Dame, die sehr ansehnlich ist. Also haben sie einen sehr schönen Cast gehabt, trifft auf diese, das war so eine Wissenschaftlerin, die halt so Viruserkrankungen erforscht, erkundet und die bekommt er dann auch über kurz oder lang dazu, dass er oder dass sie ihm halt hilft und unterstützt bei der Suche nach diesem Virus, nach der Quelle, wer das halt dann war. Und das ist eigentlich zur Story an sich. Ich will nicht zu viel erzählen, für die es doch noch nicht kennen. Die sollen jetzt nicht zu viel verraten bekommen. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, ich habe dann die ersten 3 Folgen sind momentan on air, habe ich schon am Stück weggeguckt, weil es wirklich, also wirklich spannend erzählt ist oder wurde. Es hat diesen mysteriösen Hintergrund. Es hat nach jeder Folge einen schönen Cliffhanger. Natürlich ist es eigentlich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also ist nicht einfach nur einmal zurückgereist, irgendeinen umgebracht und alles ist gut. Das ist nicht der Fall. Es gibt verschiedene Schauplätze, zum einen halt in dem Jahr 2015, wo man sucht, wo man den Grund des Ganzen sucht, aber auch im Jahr 2043. Da wird auch noch so ein kleiner Nebenschauplatz aufgebaut. Das kommt aber erst in der nächsten, also in der Folge 2, 3, was da halt passiert. Es sind bekannte Gesichter dabei. Zum einen ist mir aufgefallen, eine Person aus von Fringe war eine Person, die ist mir im Kopf aufgepoppt. Den
kannte der so ein bisschen krank aussah, der Typ?
Der in der Zukunft, der Buddy von dem Zeitreisenden, ich weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall, bekannte Gesichter sind vorhanden. Und alles in allem eine sehr, sehr schöne, spannende Serie. Science Fiction, Mystery. Werde ich auf jeden Fall weitergucken, auch wenn man weiß, wie es endet. Ich habe einfach Lust zu erfahren, wie die Story zu Ende bringen wollen, ob sie es irgendwann machen, ob sie so Teilergebnisse irgendwie mal präsentieren. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Zieht sich auf jeden Fall an dem Film entlang. Ganz klare Parallelen, was mich aber überhaupt nicht stört und ich werde es auf jeden Fall weiter gucken. Hat von mir eine sehr, sehr gute Bewertung bekommen und eine sehr, sehr schöne Serie, die man nur weiterempfehlen kann.
Da würde mich interessieren, weil das war mir nämlich nicht mehr bewusst, wie endet eigentlich der Film?
Ja, das ist richtig. Da wollen wir doch mal unseren Filmexperten Erik befragen.
Ach du großer Gott.
Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich würde auch gar nicht drüber nachdenken, weil
wenn man drüber nachdenken mal als Dr. Peters ins Flugzeug steigt, sitzt neben ihm eine Wissenschaftlerin aus der Zukunft, die Cole ins Jahr 1996 geschickt haben. Sie fängt mit ihm ein Gespräch an und stellt sich ihm als Versicherungsagentin vor. Der Film lässt offen, wie die Begegnung zwischen der Wissenschaftlerin und Peters ausgeht und zu welchem Zweck sie erfolgt.
Okay, also noch nicht so richtig. Also gut, nee, weil es ist, das ist halt der Punkt bei dieser ganzen Geschichte. Also man ist sich halt immer, oder ich habe immer das Problem, wenn du so einen Film hast, du weißt ja irgendwie, wie es ausgeht. Was bei Stephen King, der Verfilmung Under the Dome, der Serie nachher auch funktionierte, die lösen das halt irgendwie geschickt auf und es kommt gar nicht mehr auf das Ende von dem Film so an. Hier war ich ein bisschen skeptisch, aber genauso wie du war ich gleich Feuer und Flamme. Zum einen, weil sie halt nicht lange hinterm Berg halten. Also das, was im Film so gefühlt passiert ist, passiert so in dem ersten Episodchen. Und man hat gleich so, ah, da kommt noch mehr, und aber auf eine geschickte Art und Weise. Und ich glaube, in der ersten Staffel wird es auch relativ überschaubar 12 oder 13 Folgen, 13 Episoden auch nur geben. Also ist es auch relativ überschaubar, so dass es halt irgendwie ein schönes Setting ist. Und ich hatte die Zeit noch nicht gefunden, aber du sagst schon, dass es auch dann mit Folge 2 und 3 dieses gleiche Niveau beibehält, oder flacht es ein bisschen ab dann?
Nö, also aus meiner Sicht flacht es überhaupt nicht ab. Die Spannung bleibt auf dem Level und es kommen erstaunliche Sachen zutage und es macht einfach wirklich Spaß. Also mir gefällt es sehr, sehr gut.
Denn wie gesagt, meine Bewertung ist auch sehr, sehr, also meine sehr gut. Ich mochte es auch auf Anhieb und kann es nur wärmstens empfehlen. Erik, bei dir sieht es ähnlich aus, oder?
Ja, ich habe auch schon alle Folgen geguckt. Ich finde auch, das steigert sich immer mehr, weil man erfährt halt auch immer mehr. Und das ist auch gerade die Kunst von der Serie, dass sie wirklich diesen sehr verwirrenden Film, du siehst ja, wir wussten jetzt noch nicht mal, wie es Ende war, obwohl wir den alle irgendwie gut fanden. Der Film war äußerst verwirrend. Auch bei mehrmaligen Ansehen wusste man jetzt nicht genau, was und warum und Zeitlinien und hach. Und war ja auch Terry Gilliam, der ist ja nicht gerade dafür bekannt, nun wirklich geradlinige Filme zu machen. Und das fand ich, hat die Serie sehr, sehr gut gelöst, dass die wirklich daraus eine gute Unterhaltung gemacht haben, wo man auch mitkommt, obwohl trotzdem alle Elemente noch irgendwie vorhanden sind. Und schafft es auch wirklich immer so, jetzt Ende der zweiten Folge, Ende der dritten Folge, so Cliffhanger aufzubauen, wo du denkst, oh, was ist denn jetzt passiert? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und auch wie das so dargestellt ist. Und wir sehen ihn halt so in den Zeitsprüngen. Er springt halt rein und kriegt halt neue Informationen, springt woanders hin. Er hatte halt so seine Konstanten, die er immer anläuft. Aber ja, wir erleben das halt alles so mit. Wir haben halt den Wissensstand, den er auch hat. Und das ist eigentlich irgendwie total interessant. Wir sehen auch, wie so eine Seuche ausbricht, wo man jetzt nicht genau weiß, ist das jetzt schon die Seuche oder nicht oder so. Also richtig, richtig gut gemacht. Spannend, tolle Charaktere, gute Musik, gut
gefilmt. Auch dieser mysteriöse, dunkle Mann, der da immer rumspringt, so ein bisschen der Bösewicht auf gut Deutsch, ne?
Oh ja, der sieht aus wie der Tod,
ey. Haben sie echt gut gemacht alles, ne?
Also, den meinte ich ja. Ich dachte, dass der sieht so aus wie einer, der, glaube ich, auch bei Fringe mitgespielt hat immer.
Nee, der Alex meint den...
Den gibt es in der ersten Folge.
Buddy, der dann auch mal irgendwie diese Facility da irgendwie beschützt oder so. Der, ja. Das stimmt, den sieht man immer mal in irgendwelchen Nebenrollen, ne?
Ja, genau. Bei dem frage ich mich auch, ob der eine Krankheit mit sich rumschleppt und irgendwann quasi der wandelnde Tod ist, weil der sieht wirklich aus wie...
Du meinst jetzt auch wieder jemand anders.
Nee,
ist mit dem... Doch, du meinst...
Du meinst diesen Arzt oder sowas in der Zukunft, der dann auch stirbt?
Ja, ja.
Nee, den meinen wir auch nicht. Oh.
Gut, dass wir uns einig sind hier. Ich merke
schon. Guck mal. Ich suche gleich mal den Namen raus hier und dann kann der Jeff in der Zwischenzeit mal sagen, hast du überhaupt den Originalfilm gesehen? Du bist ja so jung.
Also so jung bin ich auch wiederum nicht, aber hab den Film gesehen. Das Ding ist leider Gottes nur, also ich habe den irgendwann gesehen, so 98 würde ich sagen. Ist also schon so lange her, dass ich nur noch wenig Erinnerung dran habe. Deswegen gehe ich sozusagen fast unvoreingenommen an die Serie heran. Weiß halt nur, dass der Film eigentlich verdammt gut war. Okay, jetzt kommt wieder der Kater, der jetzt gleich wieder die Aufnahme hier, egal. Jedenfalls die Serie, also der Pilot, ich habe halt bis jetzt nur den einen Piloten gesehen, noch keine weitere Folge, und fand es eigentlich ganz cool, weil das Thema ist zeitlos. Zeitreisen, Epidemien geht immer, das kann man auch in 20 Jahren noch irgendwie nochmal aufgreifen als Story, muss man nicht viel verändern, außer die Jahre halt. Schauspielerisch war es, ja, ganz gut. Es gab einige, wo ich dachte so, hey, cool, dass die dabei sind, wie halt eben der Doktor in der Zukunft, den einen, ne? Und auch den Typen aus Fringe, also einige bekannte Gesichter sind dabei. Inszenierung war ganz solide, viel mehr kann ich nicht so sagen. Hat mich jetzt nicht übelst vom Hocker gehauen, aber da ich bei so Adaptationen von Filmen, die auch irgendwie ein gewissen Niveau haben, da ich ein bisschen skeptisch bin, wobei man hat ja bei Fargo gemerkt, also letztes Jahr kam ja die Serie Fargo raus, die auf dem gleichnamigen Film basiert, dass es auch gut funktionieren kann. Und hier ist in meiner auch gelungen, eine Serie zu erschaffen, die schon mal vom Piloten her gut zu sein scheint. Und da ihr ja alle sagt, auch die weiteren Folgen sind dann doch ganz gut gelungen. Werde ich mir die auch noch anschauen, wenn die Zeit es erlaubt. Und bin gespannt, bin wirklich gespannt, wie es weitergeht.
Übrigens, der Schauspieler heißt Kirk Acevedo und tatsächlich Fringe und etliche andere Sachen. 24 war mit dabei, Blue Bloods, Grimm, Person of Interest, immer mal so Nebenrollen, CSI, immer mal Prime Suspect, alles Mögliche. Ich habe euch mal den Link gepostet. Dann weiß endlich auch der Daniel, wen wir meinen.
Ja, ich gucke auch gleich nochmal, wer Kirk Acevedo ist. Aber der ist doch bei Fringe, na gut, der war immer mal wieder dabei, der aber bei Fringe in der ersten Staffel relativ zeitig gestorben war, oder? Das war der ehemalige Freund von der...
Der war bis zum Ende durch
dabei. Ja, der war immer dann dabei, aber der ist am Anfang, glaube ich, doch relativ schnell gestorben und kam dann nur im Flashbacks wieder. Egal, kommt.
Nein.
Doch, das ist der.
Nein.
Egal. Doch.
Ja.
Anyway. So, also, 12 Monkeys, also wirklich Daumen hoch. Man kann es eigentlich nicht noch besser empfehlen, also eine der guten Adaptionen, wo selbst Erik nichts rumzumeckern hat, ganz im Gegenteil, er lobt sogar noch die. Bitte was?
Bitte?
Naja, na komm, also manchmal ist es ja so, dass du bei solchen Serienempfehlungen schon sagst, Filmadaptionen sagst, das geht überhaupt nicht. So, Schlussstrich, 12 Monkeys, unbedingt schauen, können wir nur wärmstens empfehlen. Dann weiß ich nicht, welcher Gehirnakrobat mir hier so eine seltsame News am 2.2. lief der Vroni-Film das erste Mal auf Sky. Also keine Ahnung. Diese Meldung könnt ihr eigentlich getrost ignorieren. So, Erik, du hast auch noch ein bisschen was Deutsches oder wollen wir das nur als kleinen Teaser, als Ausblick für nächstes Mal nehmen?
Die deutsche News, ja, ich habe gestern, wirklich gestern, also am 2.2., wo der Vroni-Film das erste Mal auf Sky lief, habe ich natürlich
bewusst weggestellt.
Mal habe ich nicht diesen Film geguckt, ja, weil ich meine, ich kenne den ja, ne? Also ich muss den jetzt nicht, ich habe den schon so oft gesehen und bin so begeistert und da weine ich nur wieder und deswegen habe ich da mal weitergezappt und bin bei einem Sender rausgekommen, den ich in letzter Zeit häufiger schaue, weil dort immer, wenn ich da reinzappe, läuft Family Guy oder Futurama. Pro7 Fun heißt der und der läuft bei mir sogar in HD und da haben sie ständig zwischen meinen Serien hier, Futurama und so, haben sie Werbung gemacht für eine neue Serie namens Scorpion und das sah irgendwie ganz cool aus. Ich habe da ein bisschen recherchiert, fand raus, ja, es ist von Alex Kurtzman und Roberto Orci, die ja bekannt sind als Produzenten für diverse Sachen, zum Beispiel Fringe oder ich glaube Hawaii 5.0 oder so, aber das ist jetzt dünnes Eis, aber ich glaube doch. Und also qualitätsmäßig hohes TV-Format Unterhaltung. Und in der Serie geht es um so ein paar Kids, die alle irgendwie so ein bisschen so Fähigkeiten haben, aber eher so in die Richtung Hacker. Und die werden dann halt von der Regierung angehört, so Sachen, ja, Notfälle zu lösen oder sowas, ne, oder bestimmte schwierige Fälle zu knacken. Und ich habe jetzt 2 Folgen gesehen bis jetzt auf diesem Sender und bin sehr angetan. Also ist natürlich wie immer bei solchen Hacker-Sachen, ist ziemlicher Quatsch manchmal, was die da so machen, aber es ist irgendwie sehr, sehr toll umgesetzt und die Charaktere sind cool. Ich möchte euch mal ins Herz legen, wenn ihr den Sender Pro7 Fun habt, habe auch schon hier meinen Mitstreitern gesagt, das können wir ruhig mal besprechen, die Serie, wenn es dann schon ein paar mehr Folgen gibt, weil die gibt es jetzt auch auf Deutsch, da kann man ja mal auf Deutsch gucken, muss man nicht immer auf Englisch gucken.
Und aus diesem Grund, kleiner Ausblick, wie gesagt, beim nächsten Mal
kommt mit irgendwann
dabei.
Genau, da könnt ihr, liebe Zuhörer, das mittlerweile auch gucken und dann können wir unsere Meinung übernehmen.
Gut. Dann kommen wir direkt zur nächsten Serie und da muss ich dich natürlich vorher fragen, Erik, im Vorfeld. Catherine Hegel spielt bei State of Affairs die Hauptrolle oder an alle. Was hat man so im Allgemeinen gegen Catherine Hegel? Oder warum ist sie so, polarisiert sie so?
Ach, die ist halt immer so gelackt und bach, ich weiß auch nicht, spielt halt meistens so Rom-Coms und so und ach, nee.
Was sind denn Rom-Coms?
Romantic Comedies.
Ah, okay. Ja, ich bin neu hier in dem Business, deswegen.
Genau. Also das ist normalerweise nicht so meine Lieblingsschauspielerin, aber der Regisseur dieser Serie, der Joe Carnahan, von dem halte ich schon ein bisschen was. Also der ist ein alter Regie-Haudegen, um es mal so zu sagen. Der hat schon so viele Sachen gemacht und der macht halt Sachen hauptsächlich ohne irgendwelchen Shishi und Schnickschnack, sondern der versucht das zu machen, wo er glaubt, dass die Leute das gern sehen. Hat zum Beispiel ja A-Team, der Film gemacht, der nun nicht so besonders war. Smoking Aces gemacht, war nicht schlecht. The Grey unter Wölfen und so, das waren so seine letzten Sachen, die so im Kino liefen. Und ja, ist eigentlich so ein handfester Regisseur, also hält nicht so viel von irgendwelchen Effekten oder sowas. Ne? Viele Stunts, die sind wirklich noch echt gedreht. Und als der dem folge ich auf Twitter, weil der hat auch immer ganz interessante Sachen. Der kennt viele Leute, hat viele, manchmal so Gerüchte aus der Branche und so. Und dem folgen nicht so viele und ich folge dem. Und der hatte irgendwann mal gesagt, ich fange jetzt mal mit einer neuen Serie an. State of Affairs und so. So ein bisschen so eine Agenten-, Spy-Action-Serie. Und dachte ich nur, klingt interessant. Werde ich mal im Auge behalten. Wo ich dann gehört habe, dass Catherine Heigl da die Hauptrolle spielt, habe ich erstmal einen leichten Dämpfer bekommen. Aber ich habe es natürlich dann trotzdem angeschaut. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht so schlecht. Also es ist nicht nur nicht schlecht, es ist okay. Okay bis gut, würde ich sagen. Aber erstmal, worum geht's? Die Catherine Heigl spielt da so eine hochrangige CIA-Analystin und die sind irgendwie so die letzte Linie vor dem sogenannten POTUS, also President of the United States als Abkürzung, ja, POTUS. Und sie müssen immer quasi in der Nacht vor dem Morgenbriefing des US-Präsidenten, beziehungsweise hier eine Präsidentin, müssen die quasi die weltweiten Informationen sammeln, die Bedrohungslage formulieren, um der Präsidentin auch so gewisse Entscheidungsgrundlagen zu geben für irgendwelche Themen, die gerade irgendwie tagesaktuell sind. Müssen natürlich auch priorisieren, müssen sagen, okay, das ist jetzt ein Thema, das ist jetzt kein Thema oder das könnte was werden, das nehmen wir mal lieber dran. Das ist das eine Ding. Also wir haben dann immer so einen Fall des Tages, um es mal so zu nennen. Und dazu kommt natürlich, wie es immer heutzutage jetzt ist, ein großer roter Faden. Denn in einer der wirklich durchaus beeindruckendsten Eröffnungssequenzen für eine Serie, also gut, es kann jetzt nicht mit dem Flugzeugabsturz von Lost mithalten oder so, aber es war schon ein ziemlicher Kracher, Actionkracher. Da hat man wirklich gesehen, Joe Carnahans Handschrift, sieht man wirklich so ein Feuergefecht irgendwo, was weiß ich, in Fallujah oder so. Was, wo wirklich Leute ums Leben kommen, ihr halbes Team und sie ist da irgendwie mittendrin und ja, der Humvee, der wird beschossen und es sterben Leute und so. Und wir erfahren dann halt auch, dass ihr Verlobter, was glaube ich, er ist da ums Leben gekommen und es wird dann noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit ihr schon geschaut habt, es kommt dann halt noch so ein bisschen raus, dass da offensichtlich sie auch ein bisschen mit unter der Decke war mit irgendwelchen Al-Qaida-Kämpfern oder sowas, die da auch in dieser Region da was zu sagen hatten und so, das war alles irgendwie ein bisschen suspekt, was da gelaufen ist.
Man muss ja auch noch sagen, der Sohn, also der unbekommen ist ja auch noch der Sohn von wem?
Was, der Sohn vom CIA-Chef, ne?
Ja, von der Präsidentin, dachte ich.
Von der Präsidentin, der Sohn?
Ja, von der Präsidentin.
Ja, ist der Präsidentensohn, das kommt ja noch dazu.
Ach so, zusätzlich, ja, das war nicht ihr Freund, oder war das eine Person?
Nein, das doch, ihr Freund und der...
Verlobte, Pardon? Der umgekommen ist der Sohn der Präsidentin.
Gewesen.
Ja,
in dem Fall gewesen, okay. Ja.
Ja, das habe ich irgendwie gar nicht so mitgeschnitten, dass es auch der ihr Sohn war. Ich dachte, das waren zwei Personen irgendwie, die da ums Leben gekommen sind. Also es sind ja mehrere ums Leben gekommen. Ich dachte nicht, dass es eine Person war, aber okay.
Deswegen war der doch dann so gnädig zu ihr, wo sie den Fehler gemacht hat. Egal.
Und ja, deswegen, also die haben einen guten Draht zueinander, die Präsidentin und die Catherine Heigl-Rolle. Sie bekommt noch jemand Neues mit vor die Nase gesetzt. Der wird von dem CIA-Chef angeheuert, der da auch noch ein bisschen was mit koordinieren soll. Und irgendwie in der zweiten Folge ändert sich alles nochmal ein bisschen. Also da ist irgendwie der alte CIA-Chef weg und der andere bleibt trotzdem da oder sowas. Auf jeden Fall haben sie immer so einen Fall des Tages. Jetzt weiß ich gar nicht, was beim ersten Mal war. War das schon mit
Boko Haram oder? Nee, das war doch diese Geisel.
U-Boot? War das mit dem U-Boot?
Nee, das
ja, war die Geisel und dieses, dass die
so quasi Aussagen, so ein Verlobter da.
Ach, ja, okay, die Folge war nicht so besonders.
Was ich aber im Endeffekt nicht richtig verstanden habe, warum, der sah dann so aus wie der Typ und dann war er doch irgendwie weg, ne? Und
war doch nicht der, ja, das ist ein bisschen
war doch nicht seltsam der, gewesen. Das war ein bisschen komisch gewesen, fand ich.
Also sie hat halt nur sich da erinnert gefühlt. Und
nee, das sah ja wirklich das sah aus wie ein Zwillingsbruder. Ja, da hätte man ja noch sagen können, hier irgendwie, keine Ahnung, verlorene Sohn der Präsidentin.
Nein, aber es ging einfach nur darum, ob sie sich durch den Fakt, dass er aussieht wie ihr verstorbener Verlobter in ihrer Entscheidung
das schon,
aber das sah ja wirklich 1:1 aus wie der Typ.
Genau.
Ist halt ein Doppelgänger.
Ja, das war eindeutig eine der schwächeren Folgen. Ich habe ja schon ziemlich weit, ich bin glaube ich auf dem aktuellen Stand. Also mir gefällt es ganz gut, ne?
Aber du guckst es im Prinzip auch nur, weil er das empfohlen hat, oder was?
Nö, ich gucke, weil mir das eigentlich so von der Machart her, so Fall des Tages, hier diese große rote Linie, das zieht mich jetzt noch nicht so, aber dieser Fall des Tages, den die immer haben, das finde ich ganz gut, wie die das so aufbereiten. Und die, wie gesagt, die weiteren Fälle, die waren auch wesentlich besser. Also da ist eins zum Beispiel, da ist ein U-Boot, die wollen ein Unterseekabel, ein Datenkabel Kabel quasi anbaggern, irgendwie, um da ranzukommen. Und das gerät aber in Seenot. Und auf diesem russischen U-Boot, auf diesem Geheim-U-Boot, ist aber auch noch ein Doppelagent drauf. Und den wollen die dann irgendwie versuchen, noch rauszuholen. Das war ziemlich gut. Oder das mit Boko Haram, wo irgendwelche Mädchen entführt worden sind. Also das sind auch teilweise so aktuelle Fälle, die man auch so aus dem Fernsehen kennt, aus den Nachrichten. Ja, irgendwelche Kindesentführungen in Nigeria und sowas. Oder irgendwelche Unterseekabel. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass es so relativ aktuell solche Themen aufbereitet werden.
Hat sie eigentlich noch die gleichen Probleme wie im Piloten? Also sie ist ja irgendwie so abgestürzt, trinkt, säuft, hurt und wird gar nicht mehr thematisiert dann.
Nee, ich glaube, die haben da auch, ich glaube, da war noch ein bisschen Schaffens- oder kreative Leistung zwischen dem Pilot und der zweiten Folge, weil da hat sich auch einiges noch ein bisschen geändert. Also wie gesagt, der eine Typ ist dann gleich nicht mehr da und so, es ändert sich alles ein bisschen und ich glaube, der hat erstmal den Trailer gedreht und den irgendwie ein bisschen gezeigt, dann haben sie noch ein bisschen was geschraubt und dann hat er irgendwie die Erlaubnis bekommen, da den Rest zu machen oder so.
Geplant sind erstmal 13 Folgen oder was, ne? Und ausgestrahlt worden sind mittlerweile, glaube ich, sogar, wie viele sind denn draußen? Welchen haben wir denn heute? Die haben 11 mittlerweile. Also ja, ist ja gar nicht mehr so viel, was kommen wird.
Ich glaube, da kommt auch nicht mehr so viel, weil ich glaube, die Zuschauerzahlen sind doch ein bisschen zurückgegangen. Jetzt speziell über Weihnachten hatte ich irgendwie gelesen gehabt und ich glaube, in der Mid-Season haben sie auch schon gesagt, was dann diese Serie ersetzen soll. Und,
also, naja. Sag mal, dein Kritikpunkt, Alex, war ja, dass es dich so ein bisschen an Homeland erinnert hat, oder? Also es reißt dich auch nicht so ganz vom Hocker.
Also es ist eine gut gemachte Serie, ich will jetzt nicht so viel Schlechtes sagen, aber ich saß dann mal auf der Couch und habe gedacht, Mensch, blonde Frau, CIA, hat eine gewisse Macht, war schon im Außeneinsatz, hat immer so Verschwörungsgeschichten an der Hand. Erste Folge war auch mit so einem hochrangigen, Typen da aus dem Fern, Araber-Typen und hat so ein bisschen Dreck am Stecken. Das hat mich irgendwie alles ein bisschen an Homeland erinnert, was ich dann ein bisschen abtörend gefunden habe, weil Homeland da doch eine gute Sache ist und da so einen Abklatsch zu machen, fand ich ein bisschen billig. Was hat mich noch gestört? Dass alles so glatt verlaufen ist, die Serie. Ne? Also sie hat irgendwie Scheiße gebaut und hat dann versucht dann irgendwie das wieder gerade zu bügeln und rennt dann da halt irgendwie ins Weiße Haus rein und steht dann da auf einmal vor der Präsidentin und erklärt alles und sie ganz fein damit und alles wieder gut und dann hat man sich wieder lieb. Fand ich auch ein bisschen grenzwertig.
Das fand ich auch so, also so ein bisschen nervig, weil, sag mal, in der Nähe vom Weißen Haus, die steht auf irgendeiner Fahndungsliste von allem und trotzdem schafft die es zum einen allen Sicherheitsleuten zu entkommen, zum einen schafft die es dann, obwohl sie quasi auf dieser Fahndungsliste steht, ins Weiße Haus reinzukommen. Also das wirkte so ein bisschen arg konstruiert, also so ein bisschen Gangster-Manier. Insgesamt kam mir der Pilot sowieso ein bisschen vor, also wie gesagt, positiv, also ich habe es auch gerne geguckt, war nicht irgendwie langweilig, aber kam mir so ein bisschen vor wie so ein bisschen eingedampfter Film. Also wenn man das ein bisschen länger gemacht hätte, wäre es auch ein ganz guter Film draus geworden und da hat man irgendwie alles reingepackt, so Verfolgungsjagd, Action, Schießerei und ja, so ein bisschen Erpressung und dies und jenes, also viele Dinge, die so...
Ja, schon richtig. Und dann auch, ich kann auch ärgste Kritik an der Dame verstehen, ich mag die auch nicht, die ist irgendwie, die passt nicht in diese Rolle rein, also das ist...
Das stimmt.
Da kannst du machen, was du willst, aber die ist nicht diese taffe CIA-Frau, die da alle abrockt und sowas. Das passt einfach nicht. Also, ist nicht meins, die Schauspielerin.
Jeff, wie sieht es bei dir aus? Catherine Hagel oder Heigl, wie auch immer du das aussprechen möchtest?
Ich würde es Hagel aussprechen und, keine Ahnung, ich habe zu ihr, ich sage jetzt mal, ein schwieriges Verhältnis. Mag sie irgendwie und doch geht sie mir das öfter mal auf die Nerven, halt meistens in diesen Rom-Com-Rollen, wo sie halt teilweise überdrehte Frauen spielt, die auch ein bisschen so arrogant rüberkommen. Und auch, weil sie ja bei Grey's Anatomy mitgespielt hat, eine Serie, die ich überhaupt nicht abhaben kann. Aber eigentlich ist es keine schlechte Schauspielerin und auch, wenn sie halt Interviews gibt, mehr oder weniger sympathisch und macht eigentlich einen guten Job. Aber man sollte eine Serie nicht an einer einzigen Schauspielerin oder Schauspieler scheitern lassen. Als Serie finde ich States of Affair eigentlich ganz okay, ganz gut. Fand den Piloten, ihr habt schon recht, wenn ihr sagt, es war alles viel zu, ja, es lief viel zu glatt ab. Sie ist jedem entkommen, sie ist irgendwie super Spion und doch hängt sie irgendwie nur im Innendienst rum und sagt morgens der Präsidentin, was abgeht. Also ist eine gute Serie, kann vielleicht noch besser werden. Hab halt nur den ersten den Piloten jetzt gesehen und werde hier vielleicht auch noch weiter schauen. Aber ist definitiv jetzt, wenn man es mit Homeland vergleicht, ist Homeland speziell die erste Staffel um Weiten noch besser. Aber Homeland ist in meinen Augen auch, was die erste Staffel angeht, wirklich eine der besten Serien, was halt in diesem Spionagebereich halt existiert. Aber definitiv, ich kann es soweit insofern empfehlen, wenn man diese Thematik gerne hat, Geheimdienste, Terroristen und so weiter und man Catherine Heigl auch mag, schaut es euch an, aber ist jetzt nicht so, man am Ende des Jahres sagen würde, um Gottes Willen, ich habe das Ding verpasst.
Glaube ich auch. Also wie gesagt, ich kann diese Kritik um Catherine Heigl auch nicht, also nicht wirklich nachvollziehen, aber es ist nun mal ein Punkt und wenn Annemarie da gewesen wäre, würde sie wahrscheinlich über die gute Frau ablästern ohne Ende. Hat mich nochmal interessiert, warum man so eine tendenzielle negative Grundeinstellung hat, aber vielleicht ist es wirklich so dieses auf makellos gemachte, immer perfekte, taffe Wesen, das sie ja auch hier spielt. Also es ist ja, ne, also macht Party bis ja, in die Morgenstunden und um drei ist es dann schon wieder beim Präsidenten, sieht top gut aus, kann alles, spricht fließend Arabisch, also fast schon ein bisschen zu perfekt.
Würde sie halt gerne irgendwie mal in einer ganz anderen Rolle sehen. Einfach mal so wirklich in eine ganz andere Richtung. Und vielleicht merkt man dann so, hey, die kann ja wirklich gut schauspielern, weil eigentlich macht sie immer so grob dieselbe Richtung von Rollen. Und diese Rollen sind meistens in meinen Augen etwas nervig und das färbt halt auf die Person ab, auch wenn der Schauspieler an sich menschlich vielleicht gar nicht so ist. Aber ja, man sollte sich als Schauspieler ein bisschen breiter aufstellen, was die Rollen angeht, nicht zu sehr auf ein Ding fokussieren.
Erik, nochmal, du hast ja schon mehrere Folgen gesehen. Worauf kann der Zuschauer sich einstellen? Also was sind so dann für dich die besten Folgen gewesen bisher? Oder ist es so das Gesamtpaket?
Ja, ja, ich finde es halt immer ganz gut, dass ja durchaus auch eine gewisse Portion Witz mit drin hat, dass es sich nicht irgendwie ganz so ernst nimmt, das ganze Ding. Und ich finde, man kann es eigentlich auch nicht mit Homeland vergleichen. Ich meine, gut, es ist eine blonde Frau im CIA-Umfeld, aber Homeland ist doch eine ganz, ganz andere Nummer. Und ja, ich meine, wir sehen ja die Carrie irgendwie gleich da in der ersten Folge bei Homeland irgendwo im Außeneinsatz, da irgendwo im Irak oder irgendwo, wo sie da gewesen ist, da und mit verhüllt und spricht Arabisch und so. Das sieht man ja hier nie, also sie ist ja immer nur in diesem Büroumfeld da und also ist halt, ach, ich würde es eher sagen, so auf dem Tiefgang vielleicht so wie CSI, ja, also es ist lackt und es ist glossy und sieht gut aus und gibt dann so einen gewissen Fall des Tages und so ein bisschen was hinten dran, so eine rote Linie da, einen roten Faden, aber es ist nicht so tiefgehend wie jetzt ein Homeland oder so, also wer ruhig mal irgendwo reingucken will, das wird noch actionreicher und da geht es auch teilweise ordentlich ab und schaut auch ganz gut aus und mir gefällt es. Also ich werde das bestimmt noch weiter gucken, solange es noch läuft. Es tut jetzt nicht weh und man muss da auch nicht so mit voller Aufmerksamkeit zugucken. Das ist ganz praktisch.
Also ihr seht im Prinzip zwei recht ordentliche, passable Serien, wobei wahrscheinlich tendenziell immer noch, wenn wir ja nur eine wählen müssten, momentan immer noch die Nase 12 Monkeys vorn hat, vor State of Affairs, die, und da müssen wir glaube ich eins wirklich zugeben, also keiner hätte wahrscheinlich der Serie dann doch so gute Noten eigentlich im Vorfeld gegeben, einfach aufgrund der Schauspielerin. Aber das Thema haben wir auch durch. Erik, du hast eine News, beziehungsweise habe ich eine News, die da ein bisschen einhergeht. Game of Thrones. Soll es einen eigenen Kanal geben oder was? Wie muss ich die News verstehen?
Gab ja im Dezember war das, hat Sky seinen Sky Hits HD-Kanal umbenannt. Der hieß dann Sky Star Wars HD und wurde halt das komplette Design, die CI, die Corporate Identity von dem Kanal geändert. Also mit Logo, mit allem drum und dran, mit Trailer und mit Teaser und so. Und da lief halt komplett Star Wars durch, alles was es gab, inklusive Berichte, Making-ofs und sowas, war sehr, sehr interessant. Und das wollen sie jetzt machen, wenn die neue Staffel von, oder bevor die neue Staffel von Game of Thrones erscheint, wollen sie das auch wieder mit dem Sender machen. Da sollen dann halt wirklich die vorhergehenden Staffeln nochmal laufen, inklusive aller möglichen Zusatzberichte, was es alles noch so gibt. Und das machen sie dann auch wieder. Mal schauen. Also
ich habe dazu passend eine, naja, soll man sagen, eine News bekommen, dass es ja wohl immer noch diese ganzen Bücher, die in Planung sind angeblich, aber der Autor halt so langsam ist, dass quasi die Serie oder die TV-Serie schon im Vorfeld ausläuft und dass es dann bis quasi Nachschub kommt, eben ja noch ein Weilchen dauern kann, sodass dann wahrscheinlich die Fernsehserie in Hiatus gehen wird und da auch nicht irgendwie was mit irgendwas gefüllt wird, sondern dass da erstmal Schluss ist und dass man wahrscheinlich noch gefühlte, weiß ich nicht, 4-5 Jahre warten muss, bis da mal was kommen wird. Naja, Jeff, ihr seid auch, beziehungsweise ihr seid auch alle auf dem Laufenden, mehr oder weniger. Wie viele Bücher gibt es denn noch, die mit Serien quasi gefüllt werden können? Wie lange dürfen wir uns denn noch freuen?
Also es gibt insgesamt 5 Bücher und ich glaube, die 4. Staffel bestand zum Großteil aus der 2. Hälfte des 3. Buchs, hatte aber auch schon einige Teile des 4. und 5. Buches. Beispiel, die ganze Storyline von Bran, also dem kleinen Krüppelstark sozusagen, wo ich nicht mehr laufen kann. Da war die Storyline, glaube ich, bis zum 5. Band mit drin und über den wird es in der nächsten Staffel auch nichts geben, weil halt noch nicht wirklich da was geschrieben wurde von George R. R. Martin. Und das nächste Buch kommt womöglich, hoffentlich Ende des Jahres raus, vielleicht nächstes Jahr. Genau weiß ich es nicht. Das wurde auch ein bisschen nach hinten verschoben. Und ich glaube, es kommen insgesamt, wenn man das kommende noch mitzählt, 2 oder 3 Bücher raus. Kann sein, dass das Ganze sich noch ändert. Wann er das Ganze fertig hat, er ist dafür bekannt, dass er langsam schreibt, da er auch nebenbei viele, viele andere Sachen schreibt, die teilweise auch im selben Universum spielen, aber auch andere Buchreihen auch noch nebenbei schreibt. Aber ja, man kann abwarten, wie das Ganze weitergehen wird, aber sowieso, die Serie weicht in einigen Punkten auch von den Büchern ab. Das heißt, es gibt auch Überlegungen, falls Martin nicht fertig werden sollte mit den Büchern oder Gott bewahre, irgendwann mal das Zeitliche segnen sollte, die Produzenten der Serie wissen grob, wo die Reise hingehen soll, auch in den Büchern, und können dementsprechend dann halt auch die Serie in die Richtung weiterführen, falls Martin nicht mehr da sein sollte oder halt keine Vorlage da ist.
Wo spricht ja schon alles dafür, dass es jetzt schon irgendwie anfangen zu strecken, wenn du sagst, also quasi 4. Staffel ist schon nur 3. Buch quasi, dass man dann einfach sagt, okay, wie man es vielleicht bei der Hobbit gemacht hat, dann macht man plötzlich aus so einem kleinen Buch in 3 Teile.
Nein. Ich glaube, die Bücher sind nicht klein.
Ja, die Bücher haben mindestens 500 Seiten. Also ich habe sie hier stehen, aber ich kann gerade nicht nachschlagen.
Kannst du aus einem Buch mehrere Filme machen. Also.
Ja, also deswegen, es sind halt einige Storystränge auch Stränge weggelassen worden, die teilweise nicht gepasst hätten, weil es zu Fantasy geworden wäre und ja, die Serie dann doch in relativ ernsten Ton halt in meinen Augen. Aber Staffel 3 und 4 bestehen halt aus dem 3. Buch größtenteils. Und so gesehen, die werden auch die anderen Bücher noch jeweils 2 splitten und könnten noch mehr Folgen machen mit dem ganzen Material, was noch da ist. Aber naja, man muss halt schauen, wo die Reise hinführt.
Quasi so eine Art Spin-off. Na gut, dann kommen wir zum nächsten Serienhighlight dieses Podcastes. Und das ist zumindest einer im Team ist da sehr, seltsam eingestellt dagegen. Gallivant, Jeff. Du wirst uns erstmal kurz sagen, worum es denn bei Gallivant eigentlich geht.
Ja, Gallivant ist eine, ja, man kann sagen, Comedy-Musical-Sache halt. Es spielt in einem, ja, doch fiktiven Mittelalter, sagen wir mal, und dreht sich um den, ja, Helden Gallivant, ein Protagonist halt, der eigentlich alles hat, was man haben will, zumindest wenn man im Mittelalter gelebt hat, hat einen guten Ruf, eine schöne Frau, ja, Gesundheit, alles. Und irgendwann kommt dann der böse König Richard, wie soll es anders sein, vorbei, sieht die holde Maid Madeleine und schlappt sich die kurzerhand, weil er denkt, die ist doch ganz hübsch, die nehme ich mit und heirate die mal. Gallivant macht sich sozusagen darauf hin, auf die Reise, um seine Verlobte, seine Freundin zu retten. Als er dann, und die ganze Reise ist sozusagen auch ein durchgängiges Lied, was ich ganz lustig finde. Und als er dann ankommt und kurz bevor sie heiratet werden, sagt, du kannst ihr noch so viel Geld geben und Macht und Reichtümer. Ich liebe sie und am Ende wird sie die Liebe wählen. Madeleine ist aber scheinbar eine kleine Bitch, die ein bisschen so dahin geht, wo das Geld und die Macht ist. Und meint dann so, ich wähle dann lieber doch die Macht und das Geld und heirate dann den König, was sich natürlich freut. Und Gallivant ist am Bündnis zerstört, wird rausgeworfen und ist einige Monate lang zu Hause, seufzt sich dann auch noch voll. Dann, wie gesagt, einige Monate vergehen, dann kommt eine andere holde Maid, die Prinzessin Isabel von Valencia, glaube ich ist es, also irgendwie Prinzessin irgendwas, kommt, um ihn zu bitten, ihr zu helfen, um ihr Königreich von besagten King Richard zu befreien, denn der hat das Königreich erobert, infiltriert, wegen einem Diamanten, wegen diesem wunderbaren Edelstein von Valencia, hat glaube ich noch einen speziellen Namen, eigentlich wollte Madeleine den haben, also Gallivants Ex, weil die halt, wie gesagt, ein bisschen auf Reichtum jetzt plötzlich aus ist. Und Richard, der zwar böse ist, aber gleichzeitig auch, sagen wir mal, die Frau hat die Hosen an in der Beziehung. erobert er das Land, nur für sie, um diesen Edelstein zu kriegen. Isabel versucht dann Gellivant dazu zu überreden, ihr zu helfen, und nach bisschen hin und her machen dann Gellivant, Isabel und der Knappe von Gellivant setzt sich auf die Reise, um halt, das Königreich von Valencia zu befreien von King Richard. Klingt alles etwas, auf Englisch würde man sagen, cheesy, bisschen, nicht sehr originell. Soll es auch gar nicht sein. Das Ganze ist halt, wie gesagt, so eine Comedy-Musical-Sache, die sich selbst wirklich nicht ernst nimmt, wo wirklich sehr schräge Charaktere auftreten, wo man echt denkt, so, was soll das überhaupt? Dementsprechend kann ich es verstehen, wenn der eine oder andere hier im Team auch nichts damit anfangen kann. Aber ich muss sagen, ich mag die Serie ganz gerne und ein bisschen zum, wer steckt eigentlich dahinter? Dan Fogelman, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der hat auch früher mal die Serie The Neighbors gemacht. Ist sozusagen der Showrunner, der Creator der Serie. Und für die ganzen Musical-Einlagen, die ich wirklich gut finde, sind auch Leute verantwortlich, die was drauf haben. Und zwar sind das Oscar-Preis, also ist das der Oscar-Preisträger Alan Macken, als Komponist, und dann auch noch Glenn Slater, der Songwriter. Fand die, also das ist jetzt, ihr solltet euch nicht vorstellen, dass das Ganze jetzt nur ein einziger Song ist, die ganze Serie. Es gibt halt einige Gesangseinlagen, die ganz lustig inszeniert sind, die auch gut umgesetzt sind. Die Schauspieler können scheinbar dank Post-Production sehr gut singen allesamt und hat mich sehr gut amüsiert und glaube, es liefen auch zum Start der Serie 2 Folgen, hat mir die da auch angeschaut. Ist halt eine Serie, die geht nur so 20, 22 Minuten. Kann man sich noch mal kurz nebenbei mal anschauen. Hab bisher keine Zeit gehabt, noch weiter zu schauen, aber finde es ganz cool. Falls ihr jetzt denkt, okay, was soll das? Schaut euch den Trailer an. Der Trailer gibt in meinen Augen sehr gut wieder, wie die Serie ist, was euch erwarten wird. Und viel mehr will ich vielleicht dazu auch nicht sagen. Außer vielleicht, dass es einen Typen gibt, den man vielleicht kennen könnte. Es gibt eigentlich mehrere, aber den würde ich sagen vor allem. Und zwar Timothy, diese Nachnamen, Omenson. Der spielt halt King Richard. Den kennt man unter anderem aus Psych und anderen Serien, also eher so als Nebendarsteller. Aber es gibt einige britische Schauspieler, die kennt man von der einen oder anderen Serie oder von einem anderen, Film. Ja.
Also ich fange einfach mal ganz kurz an, vielleicht okay. Für meinen Geschmack. Ich meine, wir hatten ja im Vorfeld schon gesagt, okay, wir gucken uns die Serie an, beziehungsweise nur wer will. Und Jeff war Feuer und Flamme dafür, deswegen haben wir die reingenommen. Und meine Vermutung war eher, Comedy, Musical ist nicht ganz so mein Ding. Und dann habe ich so die erste Bewertung von Erik gelesen. Ich lasse die mal noch offen und dachte mir, Gott. Guckst du mal trotzdem rein und guckst mir so an und dachte mir, so schlecht ist es eigentlich nicht. Du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Das Interessante ist halt hier wirklich, dass große Teile dieser Handlung gesungen werden, aber doch recht anschaulich, recht gut. Und ich glaube eher nicht, Jeff, dass da viel, also sicherlich in der Post-Production auch noch was gemacht worden ist, aber dass grundsätzlich die Schauspieler dort auch ganz gut singen können. Und interessanterweise also die Person, die quasi die Königin spielt, die Ex-Freundin von Gellivant sozusagen, Madeleine, die wiederum kam mir die ganze Zeit bekannt vor und musste ich hinterher erstmal rausgucken, googeln, wer das gemacht hat. Mallory Jensen, die hat nämlich bei Young and Hungry auch mitgespielt und war da auch schon so ein bisschen eine ganz seltsame Person, hat unter anderem auch bei Baby Daddy mitgespielt, daher kannte ich sie wiederum nicht. Also die spielt, glaube ich, immer so Personen, die so ein bisschen polarisieren sollen, und das macht sie auch in dieser Serie eigentlich ganz gut. Hingegen Leibwächter des Königs, ich weiß gar nicht, der direkt einen konkreten Namen hat, aber
Gareth. Vinnie Jones, ne?
Genau so. Wenn das so heißt, ja. Der taucht bei einigen Filmen auf, der ist doch da gut im Business eigentlich.
Der taucht, glaube ich, in ein paar Guy Ritchie-Filmen auf, unter anderem.
Und bei Arrow.
Und der war, glaube ich, der Einzige, der nicht gesungen hat. Ne? Also insofern spricht einiges dafür, dass die Leute, die singen, auch wirklich singen können und der halt nicht.
Ja, klar, also die können alle mehr oder weniger singen, sonst wären sie gar nicht gecastet worden, aber es klingt auch schon zu, es ist ja alles nochmal vorproduziert und alles drum und dran, damit will ich nur sagen, es sind jetzt keine Leute, die können halt singen doch.
So, mein Fazit jedenfalls, um nochmal den Punkt wieder aufzugreifen, ich war wirklich positiv angetan von dieser Serie, also es hat Spaß gemacht, die Gesangseinlagen waren wirklich spritzig, na gut, man muss wahrscheinlich auch einen kleinen Hang zu, ich sage jetzt mal, Musical haben, also so ein, was muss einem schon Spaß machen, um auch die rechte Freude zu haben, aber so dieses Umfeld eines historisch leicht angehauchten Comedy, Drama, was einen so ein bisschen an verschiedene Märchen erinnert, das passt schon sehr gut. Und Die Frage, Jeff, du hast jetzt nur eine Folge geguckt oder hast du schon mindestens zwei geguckt oder ein bisschen mehr geguckt?
Zwei.
Wie geht dieser Handlungsbogen denn eigentlich dann weiter? Also ist dann dieser Hauptstrang oder der rote Faden, ist das dann schon dieses Valencia, Tralala, Prinzessin Isabel Handlungsstrang oder wird das ganz anders aufgedröselt nachher?
Also erst einmal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo die erste Folge aufgehört hat und wo die zweite wieder weiterging, weil das ist schon etwas länger her, aber eigentlich ist dieses ganze Valencia-Ding schon der Hauptstrang. Man erfährt auch ein bisschen mehr was zu Isabel, wie die dann angeblich entkommen ist und so weiter. Also da ist noch so ein bisschen im Hintergrund Überraschung, die vielleicht dann doch irgendwie anders aufgelöst wird. Also wenn man die erste Folge geschaut hat, denkt man, es geht ein bisschen in die Richtung. Zweite Folge erklärt dann ein bisschen mehr und man erfährt mehr über die Hintergründe und was man wirklich uns erwarten könnte, wird, wie auch immer. Und ja.
8 Folgen wird es oder gab es in dieser ersten Staffel? Insofern könnt ihr, glaube ich, alles gleich gucken, ob es eine zweite geben wird. Ich weiß auch nicht, wie es ausgeht. Weiß ich gar nicht. Hatte ich auch nicht gefunden auf die Schnelle. Aber Erik, magst du Musicals an sich oder ist das schon mal so eine Sache, wo du sagst, nee, oder ist die Serie an sich komplett irgendwie nichts für dich?
Ich mag keine Musicals. So, und jetzt mal zu der Serie, also hier mal Tabula Rasa, Butter bei den Fische. Ja. Also das geht ja gar nicht. Also das ist ja alles sowas von abgedreht und daneben. Also boah. Ich habe mir nicht den Trailer angeschaut gehabt, deswegen war ich da nicht vorgewarnt. Dachte nur, das ist aber ein sehr langes Intro, was da gesungen wird. Und dass dieses Intro jetzt auch noch von allen Darstellern irgendwie gesungen wird, das war schon sehr kurios, aber ich dachte, naja. Ja, und aber als sie dann wieder angefangen haben, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film Schreck, an den ersten Teil erinnern könnt, ja, da gibt es so eine Szene, da läuft alles irgendwie so darauf hin, auf so einen Disney-haften Moment, ja, wo alle plötzlich anfangen mit singen, ja. Und dann sagt der Schreck so ganz laut, hört auf zu singen. Und das konnte ich zum ersten Mal voll und ganz richtig nachvollziehen im Kino. Also ich hasse das, wenn Leute plötzlich anfangen zu singen, ja, wenn die nicht irgendwie, die anfangen müssen, da irgendwas rumzutrellern und in Versform da irgendwie was darbieten müssen in einem Film, ja. Also ich meine, im Theater ist es was anderes, ja, aber in einem Film, ich meine, da habe ich ganz andere dramaturgische Möglichkeiten, als dass die Leute da irgendwie rumsingen müssen, zumal das ja halt die Story nicht wirklich nach vorne gebracht hat und was die da so erzählt haben und ach nee, also das ging gar nicht. Ich habe es nicht zu Ende geguckt, also es ging mir sowas von daneben, also nee, ich habe ungefähr bis zu der Stelle, wo die diesen komischen grünen Kristall, was da irgendwie ein Diamant sein soll, was aber irgendwie so Plastik war, da rausgeholt hat und das, nee. Und dann fing die gerade wieder an mit Singen, da habe ich gedacht, nee, es geht jetzt nicht mehr.
Aber wie gesagt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich fand es halt wirklich sehr amüsant. Gut, aber
es muss ja Leute geben, die in Musicals gehen, ne?
Ja, ja, ich sage ja, man muss es halt mögen.
Mag, ich mag halt auch absolut keine Musicals. Ich kann da auch nichts dran finden.
Wie hieß denn diese andere?
Tiere singen oder sowas, was muss ich mir da angucken? Also was soll das? Also,
Wie hieß denn diese andere Musical-Serie, die es so gab?
Glee,
genau. Das war ja auch was. Das war wiederum nichts für mich.
Musical-Serie.
Ja, aber die haben gesungen. Meine Gott.
Ja, ich meine, gut, da gibt es auch Filme, Pitch Perfect, die sind zum Beispiel sehr, sehr lustig. Da geht es genauso um ein Thema, dass die so a cappella singen und da wird es halt so ein bisschen ja, auf die leichte Schulter genommen und es ist sehr lustig. Aber das, nee, also Gallivant.
Das heißt, du hast auch als Filmfan nie irgendwie so Musical-Sachen, wie zum Beispiel Les Miserables, gibt es auch mehrere Filme.
Das geht. Also wenn das so eine gesunde Ernsthaftigkeit hat, also so Operette oder sowas, ne. Also, oder hier so irgendwas, so König der Löwen hier im Musical, ne. Also das geht gar nicht bei mir. Also das ist halt so eine persönliche Sache. Kann ich nichts mit anfangen. Da geht mir alles auf, ey. Die ständig anfangen mit singen oder so. Auch okay. Schon bei irgendwelchen alten Disney-Filmen, da bin ich ganz froh, dass meine Tochter das ähnlich sieht. So, oh nee, jetzt singen die schon wieder. Also selbst hier bei der Elsa, bei der Schneekönigin, die Eiskönigin oder so. Außerdem ein Lied, was echt gut ist, aber wenn die anderen Lieder sind echt nicht so besonders.
Aber das muss ich auch sagen. Als Kind mochte ich das bei diesen ganzen Disney-Filmen oder auch bei, es gab ja auch so Zeichentrickfilme, wo plötzlich so ein Ballett los, also im Mickey Mouse, also Disney schon, also so ein Ballett losgeträllert hatte. Das war mir auch nichts.
Damals schon gehasst.
Ja, ja, aber.
Das habe ich gehasst. Oder bei Dumbo die Szene, wo der dann so träumt, wo der getrunken hat. Oh, furchtbar.
Heutzutage kann alles anders sein. Anne-Marie, so viel müssen wir auch nochmal sagen, hat es auch gemocht. Also gefällt ihr, gibt nachher auch 7 Punkte, könnt ihr auch nochmal nachlesen, auf Fortsetzung folgt. Sind dann alle Bewertungen nochmal quasi in Punktform zu haben. Alex, du hast es ja nur zeitlich nicht geschafft, nochmal reinzugucken, beziehungsweise hast dich ja ganz offen von Hause aus geweigert. Liegt das an einer grundsätzlichen Nicht-Mögen, zum Beispiel von Musicals, oder hast du den Trailer gesehen und gesagt, nee, komm, lass mal.
Ich habe durchaus den Trailer gesehen und ich kann da Erik eigentlich nur beiflüchten. Also mein Ding ist es auch absolut nicht und deswegen hatte ich da auch leider die Zeit nicht gefunden, mir das anzuschauen. Nee, aber ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht mein Metier und überhaupt nicht mein Ding, von daher... Also ja, ich respektiere dann so Leute wie Jeff, die das auch gucken, kein Problem, aber leider nicht für richtige Männer wie Erik und mich gemacht.
Daniel liegt ja auch nur ein Punkt runter unterm Jeff, ne?
Ja, von der Wertung her. Also bin ich ganz offen, aber wie gesagt, ich habe es mir wesentlich schlechter vorgestellt, aber war dann ganz angetan. Muss aber auch zugeben, dass ich vermutlich nur, wenn ich extrem viel Zeit über habe, was wahrscheinlich nicht passieren wird, da auch noch weiter gucken werde. Hingegen, wie gesagt, 12 Monkeys reizt mich einfach so dieses Grundthema, auch diese Filmumsetzung, aber ganz offen, momentan ist es eher so Serien eher so ein bisschen runder. Also ich habe kaum noch wirklich was so am Stück weiter in Echtzeit. Außer Erik, unsere Lieblingsserie momentan, was Comedy angeht.
Oh, The McCarthys.
Die so McCarthys, genau. Aktuelle Folge mit dem Ref, der spielt bei, wie heißt denn der Typ eigentlich? Der
herrlich. Und so diese ganzen Anspielungen, ja.
Oh, wer heißt denn der Typ momentan, der Gaststar? Der spielt auch bei. Ja,
ich kenne ihn nicht.
Den kennst du auch, klar.
Ich habe den in der Serie gesehen und nicht erkannt. Jetzt kannst du nicht sagen, ich kenne ihn.
Den kennst du. Ich versuch's mal rauszukriegen, ob nebenbei. Jedenfalls, und das ist eine tolle Serie und die hat sich auch extrem gut entwickelt. Das ist eine von denen, wo man sagt, die braucht ein bisschen Anlauf. Und
das ist echt eine Palle. Aber da werden die anderen auch irgendwann noch drauf kommen, weißt du, wie bei Game of Thrones. Ich so erst hier die Lanze gebrochen, hey Game of Thrones, ach Quatsch, geh mir weg mit dem Comedy-Mist, mit dem Fantasy-Mist. Und dann kommen sie alle an, ich habe hier Binge-Watching gemacht, die ganzen Staffeln durch.
Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, Game of Thrones geht immer noch so ein bisschen an mir vorbei, warum auch immer. Ich komme da momentan noch nicht so richtig ran.
Ja, du bist der Letzte.
Du hast ja noch nicht das Finale von Fringe geguckt, von daher...
Doch, klar, das Finale von Fringe geguckt. Mhm. Das kenne ich wiederum.
Ja.
Hat zwar ein Jahr gedauert, aber ich habe es gesehen. Nee, aber wirklich, also...
The Ref, so herrlich.
Die McCarthy, so, aber ich habe den Namen auch nicht gefunden jetzt, keine Ahnung.
Für die Hörer, die es noch nicht geguckt haben, dann datet nämlich unser Typ, datet einen Referee, also einen Schiedsrichter. Und damit ist er natürlich in seiner Familie, die hassen natürlich Schiedsrichter, weil die sind ja Trainer und sonst was. Also die stehen ja immer auf der anderen Seite. Und daraus entwickelt sich dann so eine Art, weiß nicht, so eine Art Apartheid oder so eine Rassending, ja, sie sagen, ja, wir können eigentlich nicht mehr, er ist ja auch ein Mensch, der Referee und so, wir müssen jetzt irgendwie da, wir dürfen das aber nicht thematisieren, wenn er dann kommt und so, das ist einfach so herrlich gemacht.
So, dann soll's das auch gewesen sein. Wir werden schauen, wie es sich weiterentwickelt. Wir mögen die McCarthys. Wir haben auch fürs nächste Mal schon wieder ein paar ganz nette Serien rausgesucht. Insofern seid gespannt, was kommen wird.
Ja.
Haben wir noch irgendwas?
Sind wir gespannt, das, was da kommen wird. Nee, Annemarie ist nicht da, wir haben nichts mehr.
Gut, dann soll es das gewesen sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Man hört sich. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Höchstens noch einen Witz erzählen. Was ist ein Cowboy ohne Pferd?
Keine Ahnung.
Ein Sattelschlepper.
Sag mal, in welcher Folge ist denn Fred Savage aufgetaucht bei die McCarthys? Also der hier von Wunderbare Jahre, der Hauptdarsteller.
Keine Ahnung. Ich habe auch gerade geguckt bei der aktuellen Folge, weil ich nach dem Namen gucken
wollte. Ja, ich habe es auch nicht gefunden. Aber den kennt man irgendwo ja. Aber woher
aber? Den kenne ich nicht, ey. Der...
www.fortsetzungfolgt.net